Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Der Fahrplanwechsel der SBB verläuft fast problemlos. Nur die Automaten haben kurzfristig gestreikt. Dann Einwandern, Arbeiten auf Sozialamt. Sind die Zuwanderer tatsächlich ein Problem? Stimmen zur aktuellen Debatte. Später. Der Nachtzug Zürich-Rom versinkt im ewigen Schlaf. Ein Rückblick nach dem Lichterlöschen. Der Albtraum der Klimaschützer steht in Polen. Besuch beim größten Kohlekraftwerk der EU. 50.000 Minuten, ungefähr, jedenfalls 10 Jahre 20 Minuten. Und die Meldung vom Sport: Fußball. Wintermeister eBay scheidet im Cup-Viertelfinal gegen Lausanne aus. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Silvan Fischer hat jetzt die Nachrichten des Tages.
Seit heute gilt der neue Fahrplan im öffentlichen Verkehr. Der Wechsel sei ohne größere Probleme verlaufen, hieß es bei der SBB. Rund 400 Billetautomaten hätten aber vorübergehend nicht richtig funktioniert. Reisende hätten nicht alle Billete kaufen können und sich zum Teil an einen Schalter wenden müssen. Der Fahrplan bringt einige Neuerungen, zum Beispiel für die Pendler zwischen Bern und Zürich. Auf dieser Strecke verkehrt neu um 16.14 Uhr ein Zug. Dieser soll mithelfen, die überfüllten Züge am Feierabend zu entlasten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will gegen ehemalige UBS-Spitzenbanker offenbar keine Strafverfahren einleiten. Wie die NZZ am Sonntag schreibt, wollen weder die Bank noch die Behörde gegen Marcel Ospel und andere Banker vorgehen. Die Zeitung stützt sich nach eigener Angabe auf zuverlässige Quellen. Die möglichen Straftaten seien schwierig zu beweisen, sagen Experten in der Zeitung. Noch nie hat es in der Schweiz so viele Lehrstellen gegeben wie dieses Jahr, trotz der Wirtschaftskrise. Kantone und Unternehmer hätten auf die schlechte Wirtschaftslage vorbildlich reagiert, sagte Ursula Reynolds, die Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, in einem Interview mit der Zeitung Zentralschweiz am Sonntag. Den Unternehmen sei bewusst, dass es bald zu wenig Lehrlinge geben werde, denn ab 2011 kämen bereits die ersten Geburten schwächeren Jahrgänge. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat die Polizei erneut zahlreiche Personen festgenommen, die für einen besseren Klimaschutz demonstriert hatten. Laut einem Polizeisprecher trugen die rund 200 Festgenommenen Waffen, Gasmasken und andere verbotene Gegenstände bei sich. Bereits gestern hatten die Ordnungshüter dagegen 1.000 Personen vorübergehend festgenommen. Bis auf wenige Ausnahmen seien aber alle wieder auf freiem Fuß, so die Polizei. Der britische Premierminister Brown und der afghanische Präsident Karzai haben sich zu einem Gespräch getroffen, um über ihre Differenzen zu reden. Bei einer gemeinsamen Parade afghanischer und NATO-Truppen auf dem Luftwaffenstützpunkt Kandahar demonstrierten beide Einigkeit. Er sei stolz, Brown als Freund bezeichnen zu können, sagte Karzai über den britischen Premier, der sich zuletzt besonders kritisch über die afghanische Regierung geäußert hatte. Auch Brown sagte, das Verhältnis sei sehr gut, sie hätten regelmäßigen Kontakt. Der oberste Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei, hat der Opposition vorgeworfen, den Vater der Islamischen Revolution beleidigt und damit gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Die Opposition ermutige mit ihrem Vorgehen die Feinde Irans, das islamische System zu untergraben, sagte Khamenei in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede. Er bekräftigte damit die von den Staatsmedien erhobenen Anschuldigungen. Regierungskritiker hätten vor einer Woche Ayatollah Ruhollah Khomeini, den Gründer der Republik, beleidigt, indem sie Bilder von ihm niederrissen. Nach Beginn des Krieges wurde der Zugverkehr zwischen Sarajevo und Belgrad eingestellt. Heute nun, nach fast 18 Jahren, wird diese direkte Linie wieder befahren, und zwar täglich. Die Strecke zwischen den Hauptstädten Bosnien-Herzegowinas und Serbiens beträgt 350 Kilometer. Die Fahrt dauert fast 9 Stunden, weil es an den Grenzübergängen größere Wartezeiten gibt. Die Wiedereröffnung der Zugstrecke hat eine große symbolische Bedeutung. Die beiden Staaten, die sich während der Balkankriege der 90er Jahre bitter bekämpft hatten, wollen damit ihre verbesserten Beziehungen bekunden. In der Millionenstadt Houston, im konservativen US-Bundesstaat Texas, übernimmt eine bekennende Lesbe das höchste Amt. Knapp 54% der Stimmenden wählten die 53-jährige Annice Parker zur neuen Stadtpräsidentin. Konservative religiöse Gruppen und homosexuellen Gegner hatten erbittert gegen diese Wahl gekämpft. Im Schweizer Fußballcup gab es heute für die favorisierten Berner Young Boys eine herbe Niederlage gegen Lausanne. Einzelheiten von Uli Reist.
1:4 verlieren die Berner im eigenen Stadion gegen Lausanne, den Tabellenvierten der Challenge League. Lausanne war bereits in der 17. Minute in Führung gegangen. Die Young Boys vermochten zwar 5 Minuten später noch auszugleichen, danach gelang ihnen kein Tor mehr. Im zweiten Cup-Viertelfinalspiel von heute besiegte Kriens Thun 2:1. Damit stehen Basel, St. Gallen, Kriens und Lausanne im Cup-Halbfinal. Wer gegen wen spielt, wird am Abend ausgelost. In der Eishockeymeisterschaft wurde ein Spiel ausgetragen. Lugano gewinnt gegen die SCL Tigers 5:1. Auch in den heutigen Skirennen war den Schweizer Teams das Glück nicht hold. Beim Riesenslalom der Männer in Val d'Isère schaffte es einzig Marc Berto in die Punkte. Er wurde 12. Der Sieg geht an den Österreicher Marcel Hirscher. Beim Slalom der Frauen in Ore kam als einzige Schweizerin Tabea Grand durch. Sie wurde 22. Schnellste war die Französin Sandrine Aubert. Im Sprintrennen im Rahmen des Langlauf-Weltcups in Davos wird der Schweizer Dario Colonia 11. Der Sieg geht an den Norweger John Christian Dahl. Bei den Frauen gewann die Slowenin Petra Majdic.
Das Wetter. Im Flachland hat es morgen Montag vielerorts Hochnebel. Die Grenze liegt bei etwa 1500 Metern. Zum Teil löst sich der Nebel auf und es wird sonnig. In den Alpen und im Süden ist es oft sonnig. Die Temperatur im Norden mit Bise um -2, im Süden +4 Grad. Am Dienstag ist es in den Alpen und im Süden erneut oft sonnig bei +3 Grad. Im Norden hat es Hochnebel bei -3 Grad.
Zuerst die Arbeitsplätze, dann das Sozialsystem. Die Schweiz und die Zuwanderer. Ein Beitrag zur aktuellen Debatte. Il treno del sole. Tu ricordo, sol fataro, abitante a Mazzarino, prese il treno di Lusuli per seguire il suo destino. Eine letzte virtuelle Fahrt mit dem legendären Nachtzug Zürich-Rom. Weiter, ganz schön proper diese Dreckschleuder. Besuch bei Polens riesigem Kohlekraftwerk. Dann, eine 10-Jährige hat die Alten das Fürchten gelehrt. Das Gratisblatt 20 Minuten. Und Destination Israel. Viele wandern ein, aber nicht alle werden glücklich. Dazu mehr in der Sendung International um 18.30 Uhr gleich nach diesem Echo der Zeit. Hochkonjunktur trotz Wirtschaftskrise, nein, wegen der Wirtschaftskrise, hat zurzeit das Thema Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Denn jetzt, wo die Zahl der Arbeitslosen steigt, steigt auch die Temperatur der Diskussion um die Zuwanderung. Immer wieder kommt das Argument, die Zuwanderer aus der EU verdrängten hiesige Arbeitskräfte und profitierten später vom Arbeitslosengeld. Eine Behauptung, die nicht belegt werden könne, sagt Serge Gaillard, Leiter der Direktion für Arbeit beim Bund. Nathalie Christen zeigt, dass dennoch Zweifel bleiben.
Jahrzehntelang prägten Kellner mit Balkanakzent das Bild im Gastgewerbe. Und plötzlich servieren Deutsche. Zudem zeigen die Statistiken, obwohl die Arbeitslosigkeit wächst, wandern immer noch viele 10.000 Arbeitskräfte aus der EU ein. Da liegt die Vermutung nahe, dass EU-Einwanderer ansässige Arbeitskräfte verdrängen. Im Gastgewerbe besonders offensichtlich. Doch Serge Gaillard, Leiter der Direktion für Arbeit beim Bund, widerspricht. Grundsätzlich gäbe es halt Branchen, die nicht genug Arbeitskräfte fänden in der Schweiz, während andere Stellen abbauen müssten. Und was das Gastgewerbe betrifft:
Es ist so, dass heute weniger Personen aus dem Balkan im Gastgewerbe arbeiten als früher. Viele von ihnen arbeiten in der Bauwirtschaft und in anderen Branchen. Ob es jetzt eine richtiggehende Verdrängung gegeben hat, ist sehr schwierig zu sagen. Wir schauen das genau an. Mit den Zahlen können wir das heute nicht beweisen.
So seien die Arbeitslosenquoten im Gastgewerbe und unter Leuten aus dem Westbalkan vergleichbar hoch wie in früheren Wirtschaftsflauten. Stimmt, nur sei dies nicht sehr aussagekräftig, entgegnet einer, der von seinem Parteibuch her nicht im Verdacht steht, ein Fremdenhasser zu sein. Rudolf Strahm, ehemaliger SP-Nationalrat und Preisüberwacher. Die verdrängten Kellner fänden sich nicht alle in der Arbeitslosenstatistik.
Die landen dann letztlich bei der Sozialhilfe oder bei der IV. Wir haben eine Art Zuwanderung ins Sozialsystem und das wird vom SECO nicht erfasst.
Auch Strahm kann seine Behauptung nicht mit Zahlen belegen. Als Indiz führt er an, dass nach jeder Rezession der Sockel von Arbeitslosen weiter wachse. Bei seinen Vorlesungen vor Berufsberatern erzählten ihm diese zudem genau von solchen Verdrängungen.
Mein Beweis ist die Erfahrung der Berufsberaterszene, die an der Front mit den Leuten zu tun hat.
Mindestens eine Unsicherheit bleibt also. Ganz offensichtlich auch bei Gajas Chefin, Wirtschaftsministerin Doris Leuthard. So lancierte sie in Interviews bereits erste Ideen, zum Beispiel diese. Als Eintrittshürde zu unserer Arbeitslosenkasse könnte künftig nicht nur gefordert werden, dass ein EU-Bürger mindestens 12 Monate in eine Arbeitslosenkasse einbezahlt hat, egal ob zu Hause oder hier, sondern neu könnte man auch verlangen, dass eine bestimmte Summe einbezahlt wurde, um dem entgegenzuwirken, dass mit tiefen Beiträgen in der EU eine hohe Leistung in der Schweiz erkauft werden kann. Doch dafür bräuchte es das Einverständnis der EU, sagt Leuthards Kadermann Geier.
Wenn wir große Probleme haben und nachweisen können, hier läuft etwas schief, dann gibt es immer die Möglichkeit, diese Themen in den gemischten Ausschuss mit der Europäischen Kommission zu tragen und dort zu diskutieren. Aber zuerst müssen wir diese gravierenden Probleme haben.
Und die stellt Geier nicht fest. Zudem gäbe es nur wenig arbeitslose EU-Zuwanderer, welche die volle Beitragszeit von 12 Monaten nicht sowieso in der Schweiz geleistet hätten. Gerade mal 350, innert 1,5 Jahren. Trotzdem will Geier scharf kontrollieren, ob sich hier wirklich niemand nur einstellen lässt, um möglichst schnell viel Arbeitslosengeld zu kassieren. Aus diesem Grund gelte seit kurzem eine neue Regel für alle, die nach weniger als einem Monat schon arbeitslos werden.
Wir haben vor etwa 2 Monaten, als wir festgestellt haben, dass es einen solchen Missbrauchsfall gegeben haben, entschieden, dass wir die heiklen Fälle selber anschauen in Bern.
Missbrauch vorbeugen und bekämpfen, das ist das Grundrezept von Serge Geier. Zwar hat der Bundesrat angekündigt, im Frühjahr zu prüfen, ob eine erneute Kontingentierung nötig und auch möglich wäre. Geier aber erwartet keine Kontingentierung.
Ich persönlich und auch die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Einwanderung weiter zurückgehen wird, sodass wir gar nicht in diese Situation kommen werden.
In der Schweiz vom Zug in den Schlaf gewiegt werden und am Morgen im Herzen einer italienischen Stadt aufwachen. Das ist nun vorbei, denn mit dem heutigen Fahrplanwechsel ist der letzte direkte Nachtzug Schweiz-Italien Geschichte. Diese Zugsverbindung gab es seit 1882, seit der Eröffnung des Gotthardtunnels. Der Nachtzug nach Italien war keine gewöhnliche Verbindung, wie Italien-Korrespondent Massimo Agostinis vor wenigen Tagen am Bahnhof Roma Termini erfahren hat.
Jetzt kommt ihr, jetzt, wo bald der Letzte losfährt. Ihr hättet euch früher drum kümmern müssen, ruft der Zugbegleiter vom losfahrenden Schlafwagenzug Roma Termini Zürich den beiden Journalisten nach. Tatsächlich hat es zwar Proteste gegen die Aufhebung der Linie gegeben. In Rom und in der Schweiz sind Unterschriften gesammelt worden. Doch am Entscheid der SBB und der Ferrovie dello Stato hat das nichts geändert. 50% weniger Passagiere seit dem Jahr 2000, heißt es bei der SBB. 4 Millionen Defizit jedes Jahr, das sei einfach zu viel. Doch der Zug war mehr als ein gewöhnliches Transportmittel. Er war der Emigrantenzug Italien-Nordeuropa. Das Schicksal dieser Emigranten und ihres Zuges besingt das Lied «Il treno del sole». Geschrieben wurde es 1959. Es erzählt die Geschichte von Turi Scordu, der der Armut Siziliens mit dem Nachtzug entkommt, immer wieder damit aus Belgien zurückfährt, bis er eines Tages nicht mehr kommt, weil er zusammen mit 300 Landsleuten bei einem Minenunglück in Belgien ums Leben kommt. Aber es muss ja nicht immer so dramatisch sein. Mario Cerito, ehemaliger Mitarbeiter in einem Berner Altersheim.
Ho viaggiato per 16 anni con questo treno, adesso mi sono entrato in Italia. Perché diciamo quello più comodo, più pratico, perché parte da Berna direttamente.
17 Jahre lang bin ich mit diesem Zug von Bern nach Rom und umgekehrt gefahren.
damals, als ich noch in der Schweiz arbeitete. Der Zug war praktisch. Ich stieg in Bern, wo ich arbeitete, ein und war am nächsten Tag in Rom, wo meine Heimat war. Das Flugzeug könne für einen Emigranten, für einen italienischen Emigranten zumindest, nie Ersatz sein, sagt Mario.
Infatti ha visto poi quando si viene in Italia si sa un po' di quello che è buono, un po' di quello che le valigie diventano grandi e pesanti.
Du siehst ja, wir bringen unsere guten Sachen in die neue Heimat im Norden. Das braucht Platz. Im Zug war das nie ein Problem mit unseren Kartons und Koffern. Das war einfach prima. Doch nicht nur Essen und billige Arbeitskräfte brachte der Nachtzug nach Norden und zurück in die Ferien. Auch Feinstofflicherem hat er zum Leben verholfen.
Lui per venire qui tre giorni, un fine settimana, deve partire la mattina. A me ruba una giornata.
Der Entscheid, den Zug aufzuheben, hat mir fast das Herz zerrissen. Denn mein Freund arbeitet in Bern. Er kommt jeweils am Freitagmorgen in Rom an und am Sonntagabend steigt er wieder ein und kann am Montagmorgen vom Bahnhof Bern direkt wieder zur Arbeit gehen. In Zukunft wird er später ankommen und früher gehen. Das raubt mir bei jedem Besuch einen Tag. Dass den Zug immer weniger benutzen, überrascht Vincenzo nicht. Vincenzo ist 43 Jahre lang mit dem Nachtzug nach Talwil gefahren und zurück. Seit ein paar Jahren stellt er fest. Früher war das ein Topzug, heute indes schaut euch doch selber um. Tatsächlich gibt es viele Klagen. Die Wagen sind alt, das Frühstück lausig, im Sommer ist die Klimaanlage immer mal wieder kaputt. Keine Strategie, um Kunden zu holen, den Billigfliegern Konkurrenz zu machen oder die gestiegenen Wünsche der Fahrenden zu befriedigen. Doch das ist jetzt egal.
Der Beitrag aus Rom von Massimo Agostinis. In Polen schaut man mit Sorgenfalt nach Kopenhagen. Denn wenn dort an der Klimakonferenz tatsächlich strengere Schutzmaßnahmen beschlossen werden, dann geht das massiv ins Geld. Die Energie wird teuer, weil Polen dann seine Kraftwerke sanieren muss. Und die sind wahre Dreckschleudern. Noch immer deckt die Kohle fast den gesamten Energiebedarf ab. Klimaschutz muss hinten anstehen, weil Polen primär auf wirtschaftliche Entwicklung setzt. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat Bełchatów in Zentralpolen besucht, wo das größte Braunkohlekraftwerk der EU steht.
Schon von Weitem ist der dichte Rauch zu sehen, der aus den riesigen Schloten strömt. Bis zu 300 Meter ragen die Kamine in den Himmel. Das Kohlekraftwerk von Bełchatów ist das größte in Europa und auch das schmutzigste. Es gilt als schlimmster einzelner Treibhausgasemittent. Das sei schon etwas beunruhigend, gibt ein älterer Stadtbewohner zu, der in einem Café gerade Zeitung liest. Die Verschmutzung sei gewiss ein Gesprächsthema unter den Leuten. Allerdings spüre man von diesen CO2-Emissionen direkt ja nichts in der Stadt. Die würden in die Atmosphäre geblasen und richteten allenfalls weit weg von hier Schaden an.
Natürlich CO2. To oddziaływanie jest na atmosferę, to nie dotyczy nas tutaj konkretnie.
Niemand rege sich deshalb auf über das schmutzige Kraftwerk direkt vor der Haustür. Die Stadt fällt denn auch nicht als besonders verdreckt auf. Ruß oder andere Rückstände, wie sie etwa von der Schwerindustrie hinterlassen werden, gibt es nicht. Bełchatów macht auf den Besucher einen durchaus properen Eindruck, was man im Rathaus gerne hört.
Es ist nicht so, dass wenn wir machen das Fenster aus, es ist staubig und muss man extra jedes Tag staubsaubern. Nein,
sagt Artur Kujeja, der sich Stadtmanager nennt und für die Kommunikationsarbeit zuständig ist. Das Kohlekraftwerk werde nicht in Frage gestellt, weil es die Existenzgrundlage dieser Stadt sei.
Wir sind wirklich ganz stark abhängig, weil das ist unser größer und guter Arbeitgeber. Ohne diese Industrie könnte nicht unsere Region so stark entwickeln.
Mehr als 50.000 Menschen sind seit dem Bau des Kraftwerks in den 70er Jahren nach Bełchatów gezogen. Die Einwohnerzahl hat sich demnach praktisch verfünffacht. Das Kohlekraftwerk mit dem angrenzenden Tagebau ist ein beliebter Arbeitgeber, der gute Löhne zahlt. Bełchatów produziert jährlich 4.400 Megawatt Strom und deckt damit allein einen Fünftel der polnischen Stromversorgung ab. Stündlich werden in den 12 Blocks 4.000 Tonnen Kohle verfeuert. Das führt zu einem Ausstoß von 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, was drei Viertel der gesamten Schweizer Emissionen entspricht. Gerne möchte man deshalb vom Direktor wissen, wie diese Verschmutzung künftig eingedämmt werden soll. Doch der will plötzlich nichts mehr sagen, trotz vereinbartem Gesprächstermin. Er habe sich entschieden, keine Auskunft mehr zu geben, bis die Kopenhagener Konferenz vorbei sei, wird einem beim Empfang erklärt. Fragen wir also bei der Expertin nach. Halina Pawlak ist Professorin für Kohleenergie an der Technischen Universität Breslau. Sie sagt, das Kraftwerk Belchatow sei technologisch zwar auf einem akzeptablen Stand, bekunde aber Mühe mit der Effizienz.
Belchatow is quite good technology, but of course the efficiency of this power plant is not high.
Mit der heutigen Verbrennungsmethode entweiche fast die Hälfte der produzierten Energie in die Luft, sagt Professorin Pawlak. Mit neuen Methoden könne der Verschleiß aber um rund einen Drittel gesenkt werden. Die Effizienzsteigerung sei das A und O bei der Reduktion von Treibhausgasen.
The first method of the improving or reduction of carbon dioxide is improving of efficiency. Absolutely.
Halina Pawlak denkt dabei an einen neu entwickelten Verbrennungsprozess, bei dem die anfallenden Abgase sogleich gereinigt werden. An einem entsprechenden Pilotprojekt der EU will sich das Kraftwerk Belchatow beteiligen. Weiter steht die Einführung des sogenannten Clean Coal Systems zur Diskussion, bei dem das Kohlendioxid abgetrennt und in unterirdischen Speichern eingelagert wird, was eine praktisch emissionsfreie Stromproduktion ermöglichen würde. Doch das alles ist Zukunftsmusik. Wichtig sein rasch umsetzbare Maßnahmen, sagt Energieexpertin Pawlak.
For example, for pre-drying of brown coal, because brown coal contains 50% of the water.
Das Vortrocknen der Braunkohle sei zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um die Effizienz zu steigern, denn Kohle besteht zur Hälfte aus Wasser. All diese Maßnahmen aber gehen ins Geld. Die polnische Regierung rechnet mit Milliarden, die in den nächsten Jahren in den Klimaschutz gesteckt werden müssen. Das könnte zu einem raschen Preisanstieg der bisher billigen Kohleenergie führen, was den wirtschaftlichen Aufholprozess bremsen würde, wie Andrzej Chwas vom polnischen Wirtschaftsministerium warnt. Hohe Energiepreise seien weder der Industrie noch den Privathaushalten zuzumuten.
Znaczący wzrost cen energii.
Nach Ablauf des Kyoto-Protokolls werden die individuellen Emissionsrechte der einzelnen Länder verfallen. Kraftwerke müssen dann für jede ausgestoßene Tonne CO2 Verschmutzungsrechte dazukaufen. Das will Polen verhindern, denn Klimaschutz sei gut und recht, müsse aber mit Rücksicht auf die spezielle Situation eines Landes erfolgen, sagt Andrzej Chwas.
Jest za ograniczeniem emisji z uwzględnieniem polskiej specyfiki. Polityka energetyczna rządu przewiduje ograniczenie emisji.
Polen will bis auf Weiteres nicht auf die Kohleenergie verzichten. Es sitzt nach Expertenschätzungen noch auf Vorräten für 200 Jahre. Kohle hält das Land unabhängig von Energieimporten. Doch die einseitige Ausrichtung auf die Kohle verstellt den Blick für Alternativen. Über erneuerbare Energien wird noch wenig nachgedacht. Im Aufwind ist einzig die Atomkraft. Noch gibt es in Polen zwar kein AKW, doch deren zwei sind in Planung. Um den strengeren Klimaschutzauflagen künftig entsprechen zu können, gilt die Atomkraft auch bei der Regierung in Warschau als Wunderwaffe.
Mark Lehmann. Genau heute, vor 10 Jahren, ist das Gratisblatt 20 Minuten in Zürich zum ersten Mal erschienen. Mittlerweile ist daraus die Zeitung geworden, die weitaus am meisten Menschen hierzulande lesen. Parallel zu ihrem Wachstum haben die bezahlten Zeitungen in den letzten 10 Jahren viele Leserinnen und Leser verloren. Klaus Bonanomi.
Gegen den großen Erfolg der Gratisblätter fand die bezahlte Presse 10 Jahre lang kein Mittel. Marcel Kohler, Geschäftsführer von 20 Minuten, sagt es so.
Die abonnierte Presse hat zunächst 20 Minuten ignoriert. Man hat das nicht ernst genommen. In den letzten 3, 4, 5 Jahren ist die Akzeptanz immer mehr gestiegen. Die Rezepte der abonnierten Presse ist man noch am Suchen. Sie tut sich schwer.
Weder das Ignorieren noch das Imitieren half. Der Blick etwa stellte vor 5 Jahren auf das handliche, pendlergerechte Tabloidformat der Gratiszeitungen um, nachdem ihn 20 Minuten in der Lesergunst überholt hatte. Vergeblich. Heute hat 20 Minuten doppelt so viele Leser. Kürzlich kehrte nun der Blick wieder zum alten, großen Zeitungsformat zurück. Verlagsleiterin Caroline Thoma.
Blick war immer schon das große Format. Die Leute waren daran gewöhnt, ein Zweibund-Konzept zu lesen. Der Sport als separater Bund. Die Geschichten vom Boulevard können besser präsentiert werden, wieder im Großformat. Die Rückbesinnung war sicher richtig, dass man sich gegenüber der Gratiszeitung abgrenzt, auch durch das Format.
Die Umstellung hat sich laut Blick-Verlagsleiterin Thoma bezahlt gemacht. Die Verkäufe stiegen wieder an. Abgrenzung statt Imitation also. Auch die anderen Zeitungen scheinen wieder mehr auf dieses Prinzip zu setzen. Vom Tagesanzeiger über den Bund bis zur NZZ hat man in den letzten Monaten die Konzepte angepasst. Weniger Tageschronik, dafür mehr Platz für längere Texte, Diskussionen und Reflexionen. So soll wieder mehr Abstand zur Gratispresse signalisiert werden. Die St. Galler Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel sagt dazu:
Es hat eine Modernisierung stattgefunden, und was ich zum Beispiel als wirklichen Schritt nach vorne empfinde, ist, dass die NZZ jetzt mit der Meinungs- und Debattenseite mal stärkere Positionierung bringt, zu aktuellen Themen Pro- und Kontra-Stellung zu nehmen, eine Einschätzung auch von externen Autorinnen und Autoren zu liefern. Das ist etwas, was Zeitungen heute hervorragend können, und deshalb sehe ich das schon als eine Entwicklung in die richtige Richtung.
Doch das kostet. Und deshalb müssten neben den Inserenten, die derzeit knausern, auch die Leserinnen und Leser mitziehen. Zwar hat sich der Leserschwund der bezahlten Presse im Verlauf dieses Jahres verlangsamt. Einige Zeitungen konnten gar leicht zulegen. Doch neue Leser anzusprechen, fällt ihnen schwer. So sagt der Präsident des Verbandes Schweizer Presse, Hans-Peter Lebrumont, zum heutigen Jubiläumstag von 20 Minuten:
Es wäre zu viel gesagt, dass ich in einen Jubelschrei ausbreche, aber eines hat natürlich 20 Minuten gebracht. Es hat die junge Kundschaft, die jungen Leserinnen und Leser wieder zur Zeitung geführt. Ob diese Leser und Leserinnen auch einmal Abonnenten werden, das steht in den Sternen geschrieben.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Meckel ist jedenfalls skeptisch.
Natürlich hoffen wir alle, dass die Gratiszeitungen sozusagen ein Einstiegsmedium sein können. Wenn Sie aber überlegen, dass man natürlich heute auch im Internet dann dieses Gratis-Nachrichtennutzungsmodell weiterführen kann, dann bin ich nicht sicher, ob das wirklich funktioniert und ob wir sozusagen da den Generationen-Switch von der Gratiszeitung zur Bezahlzeitung irgendwann regelmäßig noch hinbekommen werden.
So bleibt für Miriam Meckel das ernüchternde Fazit:
Dass die Gratiszeitung schon dazu beigetragen hat, die Idee in den Köpfen der Menschen zu etablieren, dass journalistische Inhalte kostenfrei sind. Und das trägt bei zu einem übergeordneten Problem, das wir derzeit in den Medienmärkten haben, nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich guten, qualitativ hochstehenden Journalismus, der auch recherchiert, in Zukunft finanzieren. Und das wird zu einem echten Problem.
Und dies gilt nicht nur für die Zeitungen, sondern auch für das Internet, wo die Debatte um bezahlte oder gratis zugängliche Informationen derzeit ebenfalls heftig tobt.
10 Jahre, 20 Minuten in knapp 4 Minuten von Klaus Bonanomi. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.